MKR, das Magazin. Alles rund um Kirche, Glaube und mehr aus dem Erzbistum München und Freising.
Heute mit Katharina Sichler.
Es ist Montag, Sie hören das MKR. Grüß Gott. Während der ein oder andere von uns wahrscheinlich bei diesem Schmuddelwetter am Wochenende es sich zu Hause gemütlich gemacht hat, waren die Mitglieder des Bundes der Deutschen Katholischen Jugend unterwegs. Zu erkennen waren sie, vielleicht haben Sie sie auch gesehen, an Fahnen und T-Shirts mit der Aufschrift »Unschick der Himmel«. Seit vergangenen Donnerstag haben sie bei ihrer sogenannten 72-Stunden-Aktion mit zahlreichen sozialen, politischen und auch ökologischen Projekten versucht, die Welt ein bisschen besser zu machen. Allein im Erzbistum München und Freising hat der Jugendverband 93 Aktionen gestartet. Mein Kollege Willi Witte, der hat sich zwei davon angeschaut und los geht's mit einer Spiele- und Spaß-Olympiade in Unterhaching.
Samstagnachmittag im Pfarrheim von St. Birgitta. Seit Stunden spielen Ministranten, Kinder von Asylhelfern und Asylbewerbern miteinander an verschiedensten Stationen. Nach Nudeln mit Tomatensauce sind alle wieder gestärkt und mit Feuereifer dabei.
Also ich finde es gut, weil wir hier alle so zusammen sind und Spaß haben und wir viele Spiele spielen.
Also ich finde es auch sehr schön hier heute. Ich habe bis jetzt auch sehr viel Spaß gehabt und ich finde auch sehr abwechslungsreich ist. Und einfach, es gab bis jetzt noch nicht so viel Streit und so, also das finde ich einfach mega, die Stimmung hier.
Warte, wir müssen ein Vortanzen, ein Musik machen, tanzen und zusammen, wir machen eine Teamarbeit. Wir müssen immer die Aufgabe lösen.
Teamarbeit, das war für die Oberministrantinnen Katharina Matecki und Andrea Weyrich auch die Grundidee, warum sie Ministranten und Asylbewerberkinder für die 72-Stunden-Aktion zusammengebracht haben.
Der Aufhänger von der Aktion ist ja, dass man in 72 Stunden etwas Gutes tut. Und wir haben uns da als Ministranten total angesprochen gefühlt.
Es gibt eben beim Helferkreis eine Kinderbetreuung. Und da wir eben mit den Ministranten mit unserer Jugendarbeit eigentlich ganz ähnlich aufgestellt sind, haben wir dann gesagt, dann könnten wir doch mal zusammen was machen, uns kennenlernen, eben schauen, was die Lieblingsspiele sind, was man zusammenspielen kann.
Genau, und unsere Idee war eben, dass wir auch das so ein bisschen verknüpfen. Und im besten Fall schließen sich hier irgendwelche Freundschaften und die Leute kommen mal ein bisschen aus ihrer Komfortzone heraus und können ein bisschen ihren Horizont erweitern.
Yusuf, 11 und Basti, 10 Jahre alt, machen das an diesem Tag ganz spielerisch. In der Mittagspause waren sie miteinander auf dem Fußballplatz. Jetzt sind sie in verschiedenen Teams beim Quiz dabei, machen Geschicklichkeitsspiele und Gedächtnisübungen und freunden sich an.
Wir haben gelernt, dass zum Beispiel jeder anders ist, also dass zum Beispiel jeder auch andere Sachen mag. Ja, und man schiefert da auch gute Freundschaften. Vielleicht kann man sich da auch zu treffen und so.
Für mich ist es am Anfang ein Stück peinlich. Wenn ich sie kennengelernt habe, fühle ich mich immer ein Stück besser. Und dann weiß ich schon, was sie mögen und was ich nicht mag. Da kann ich mich mit sie besser verstehen.
Und damit ist das Ziel des Tages absolut erreicht, findet auch Oberministrantin Katharina.
Also ich muss sagen, ich bin sehr positiv darüber überrascht, wie sich diese Aktion entwickelt hat. Ich meine, wir im Grunde genommen, wir haben es organisiert, aber wir wissen auch nicht, wie es verläuft. Wir kennen nicht alle Kinder. Und dass sich die jetzt doch so gut in ihren Gruppen gefunden haben, dass sie diese Spiele so gut meistern, ist toll. Genau, und ich bin einfach wirklich begeistert, wie sich die Leute zusammengefunden haben und wie die als Team funktionieren.
Ortswechsel. 40 Kilometer östlich von Unterhaching in Haag sind für die 72-Stunden-Aktion Ministranten in das Altenheim St. Kunigund gekommen. Im Gepäck jede Menge Kuchen, selbstgebastelter Tischschmuck und ihre Instrumente. Auf 3 Stockwerken begleiten die Minis die Senioren beim Kaffeetrinken mit ihren Musikinstrumenten. Vom Hackbrett bis zum Tenorhorn ist alles dabei und ab und zu ergibt sich auch ein Gespräch mit den Heimbewohnern. Die Idee zum Besuch im Altenheim hatten die Jugendlichen selbst, erklärt Ministrantenbetreuerin Martina Hoppe.
Ja, also ich muss jetzt sagen, wir haben ganz tolle Ministranten. Da sind natürlich schon ein paar Schüchterne dabei, aber wir haben schon so ein bisschen eingeteilt, dass ein paar Schüchterne und ein paar Extrovertiertere dabei sind und die reißen dann die anderen mit. Und vor allem, es haben halt wirklich alle bei uns nur das Glück, auch Omas und Opas zu haben oder auch teilweise die es mitgepflegt haben. Und von dem her ist da die Hemmschwelle jetzt auch gar nicht so groß gewesen beim großen Teil. Und ich finde das ganz schön, weil sie halt gesagt haben, sie wollen halt einfach da auch andere Senioren, die vielleicht nicht so Familie im Background haben, auch noch einen schönen Nachmittag machen.
Die Senioren sind für die Abwechslung dankbar und erstaunt über das musikalische Können, das die Ministranten an den Tag legen.
Ja, das ist schön. Ich finde das ganz gut. Ja, wenn sie so zusammenhelfen und gestalten was, Also mir gefällt es ganz gut.
Perfekt, kann ich anders sagen, perfekt, was uns da alles geboten wird und ist. Aha, und gerade so junge Leute, die haben ja am Sonntag oder was anderes da am Nachmittag, als wir zu den alten Leuten gehen und da sich ja, engagieren.
Nach 2 Stunden sind die Minis ein bisschen erschöpft, aber recht glücklich über ihre Aktion.
Also das Gefühl, dass wir heute mal einen Abend gehabt haben, wo sich ältere Leute gefreut haben.
Ich finde es schön, weil die alten Leute, die finden das mit der Musik auch ganz toll. Und ich finde es schön, dass wir eine Freude machen können, dem, was wir gemacht haben.
Ich finde es irgendwie schön, wenn man halt, weil man kann sich vorstellen, es gibt halt Leute, die sind da, weil sich keiner darum kümmern kann. Und es ist halt, da kann auch keiner kommen, zum Beispiel, wenn du die an Familienangehörigen schon tot sind oder so. Und dann irgendwie, dass die nicht die ganze Zeit alleine hier irgendwie rumsitzen, sondern wirklich mal irgendwie Unterhaltung bringen.
Die 72-Stunden-Aktion der katholischen Jugendlichen, da sind sich die Gruppen in Unterhaching und Haag einig, hat sich voll rentiert. Und die meisten wollen auch beim nächsten Mal wieder dabei sein. Willi Witte für das MKR.
Vor einigen Tagen haben Pfarrer Rainer Maria Schießler und EU-Politiker Manfred Weber über die Zukunft Europas und die bevorstehenden EU-Wahlen gesprochen. Warum Europa nicht nur für den Politiker heute mehr als je zuvor von Bedeutung ist, das hören Sie in der neuesten Folge von Schießlers Woche.
Schießlers Woche.
Hier spricht der Pfarrer. In wenigen Wochen ist Europawahl. Seit den ungebremsten Flüchtlingsströmen nach Europa, seit Corona und seit dem Ukraine-Krieg steht Europa unweigerlich im Zentrum der politischen, aber auch wirtschaftlichen und geistigen Auseinandersetzung. Die Probleme, mit denen sich das EU-Parlament beschäftigen und die es dringend lösen muss, sind riesengroß. Noch nie vielleicht war Europa, die europäische Gemeinschaft, derart herausgefordert wie in diesen Tagen. So war es ein Glücksfall für mich, jetzt einmal mit dem Spitzenkandidaten der CSU für die Europawahl, Manfred Weber, einen Podcast bestreiten zu dürfen. Und ich darf gleich vorwegnehmen, ich war berührt, begeistert und sehr, sehr angetan von den politischen, menschlichen und vor allem so ehrlichen Bekenntnissen dieses europäisch denkenden und fühlenden Politikers. Dass Europa immer wieder heftig in der Kritik steht, als Überregulierungsbehörde und scheinbare Erfinder der Gängelei, als Hort für faule oder gescheiterte Politiker hierzulande und als monströser Koloss, der sich nicht zu bewegen weiß, das wird im Dauerton moniert und angeklagt. Natürlich gibt es da auch einige Treffer, Niederschläge und Versagensmeldungen, keine Frage. Wer wird jetzt richtig oder ausreichend subventioniert, unterstützt oder gefördert? Warum kriegt Europa keine eigene europäische Verteidigung hin, die sich gegen einen Herrn Putin stark machen könnte? Wie weit darf sich Europa ins Klein-Klein der einzelnen Staaten nun wirklich einmischen? Sitzen da vielleicht gar zu viele Leute in diesem Parlament drin? Oder vor allem solche, die mit der Wirklichkeit der Menschen in Europa überhaupt nichts mehr zu tun haben? Wenn dann noch Finanzskandale wie der um die ehemalige griechische Vizeparlamentspräsidentin in Brüssel, Eva Kaili, und ein undurchsichtiges System des Postengeschachers an die Öffentlichkeit gelangen, dann wird das Misstrauen diesem riesigen politischen Apparat gegenüber natürlich noch größer. Die Vorbehalte dem Unternehmen EU gegenüber sind groß, sehr groß, und mir gegenüber sitzt da beim Podcast ein echter, glühender und trotzdem absolut realistischer Europäer namens Manfred Weber. Bei den letzten Europawahlen herrschte ja eine regelrechte Europa-Euphorie, merkte ich ihm gegenüber an. Ob es die auch heute noch so geben könnte, fragte ich ihn. Wir brauchen sie, so seine Antwort, wie aus der Pistole geschossen, gerade jetzt. Vor allem der Ukraine-Krieg hat doch gezeigt, wie unglaublich wichtig eine starke EU ist, damit Frieden, Freiheit und Menschenwürde, wie wir es im Westen leben dürfen, erhalten bleiben können. Weber erzählt von einem ukrainischen Bürgermeister, der sich absolut sicher ist und sagt, dass die Ukraine den Krieg gewinnen wird. Warum? Weil er möchte, dass seine 2 Kinder, wie wir alle es genießen dürften, in Freiheit und in einer stabilen Demokratie aufwachsen können. Fertig. Europa ist das Friedensprojekt schlechthin, das nun seit 70 Jahren existiert. Niemals aber darf dieser Frieden durch die Schwäche der westlichen Staaten, durch einen billigen Nationalismus gefährdet werden. Manfred Weber ist so sehr überzeugt von der Stärke und dem Zusammenhalt der europäischen Staaten, die sie schon während vieler Krisen, wie zuletzt eben während Corona, bewiesen haben. Über 740 Millionen Menschen leben hier. Das ist ein geballter, mächtiger Wirtschaftsraum. Das ist ein Erfahrungspool, den man auf der Welt erst noch suchen muss. Vor allem ist es ein geistig-kultureller Zusammenschluss der Menschlichkeit. Kein Staat in der EU kennt zum Beispiel noch die Todesstrafe. Das ist keine Selbstverständlichkeit auf diesem Planeten, wo immer noch 52 Staaten aktiv die Todesstrafe verhängen. Wissenschaft, Kultur, Religion, geistige und christliche Grundlagen, die Vielfalt der unterschiedlichen Staaten, die Reisefreiheit, ein Europa ohne Grenzen, eine gemeinsame Währung wie der Euro, die Begegnung von Menschen unterschiedlicher Abstammung, Sprache und Erfahrung, das alles sind die sichersten Garanten für ein Europa des Friedens und des Wohlstandes. Manfred Weber glänzt regelrecht vor Begeisterung und Euphorie, wenn man ihn so reden hört, und man spürt, wie er für dieses Europa wirklich brennt. Er fühlt sich gar selbst als ein Europäer, er denkt, lebt und handelt so. Ja, wir müssen alle wieder europäischer werden, das habe ich jetzt verstanden. Das heißt, weniger Ausgrenzung, mehr gegenseitige Wertschätzung und vor allem Anerkennung. Die Wahlen zu diesem weltgrößten Parlament sind bereits ein einziger Friedensakt, der den Menschen Sicherheit und Schutz garantieren kann. Diese Begeisterung Webers für sein Europa ist schon deswegen bemerkenswert, bedenkt man, dass er bei der letzten Wahl, die er als Spitzenkandidat der EVP, also aller konservativen Parteien, zwar erfolgreich abgeschlossen hat, dann aber doch als EU-Chef verhindert wurde von oben. Jeder andere wäre beleidigt abgezogen, hätte sein Engagement für Europa eingestellt. Nicht dieser glühende Kämpfer für Recht und Gerechtigkeit, Chancengleichheit und Transparenz, der da jetzt eine Stunde mir gegenüber sitzt und einen flammenden, ungebrochenen Appell für ein freies Europa nach dem anderen ausspricht. Europa ist nie fertig. Europa gibt es nicht auf dem Serviertisch. Europa ist immer das, was wir daraus machen. Wir können gar nicht früh genug damit anfangen. Daher ist die Wahlmöglichkeit ab 16 Jahren, wie jetzt bei diesen Wahlen, vielleicht sogar entscheidend, um die Gefahren für Europa von den rechtsextremistischen Rändern aus abzuwehren. Jetzt müssen wir den jungen Menschen eine Chance geben, ihr Europa zu gestalten. Jetzt müssen wir alle lernen, europäisch zu denken und miteinander umzugehen. Also ich wünsche dem Manfred Weber ganz persönlich, menschlich, aber auch allen engagierten europäischen Politikern und Gestaltern diese Ehrfurcht vor einem starken Europa des Friedens, diese Begeisterung, diese Energie, die ich da spüren durfte und vor allem diesen Willen, dass Europa immer für uns eine Heimat bleibt. Und uns wünsche ich eine gute Woche, euer Pfarrer Schießler.
Das war Schießlers Woche von und mit Pfarrer Rainer Maria Schießler. Sie können den Podcast überall da hören, wo Sie auch sonst Podcasts hören. Oder auch kommende Woche wieder hier an derselben Stelle bei uns im MKR. Sie hören das MKR, ich bin Katharina Sichler, grüß Gott. 1300 Jahre Bistumsheiliger Korbinian. Das Erzbistum München und Freising feiert in diesem Jahr ein Jubiläum. Im Mittelpunkt steht hier natürlich Freising, weil Korbinian der erste Bischof von Freising war. Aber auch der Münchner Liebfrauendom ist dabei, so Domkapitular Monsignore Klaus-Peter Franzl.
Mir ist wichtig, dass wir uns am Münchner Dom, der jetzt die Bischofskirche ist, an diesem Bistumsjubiläum beteiligen, auch wenn es München als Bischofsstadt erst 200 Jahre alt ist und der heilige Korbinian in einer Zeit in Freising war und schon politisches, gesellschaftliches Leben in Freising war, was es München noch gar nicht gab. Das Zentrum der Feierlichkeit ist Freising, ist der Domberg, das ist klar, das ist das spirituelle Herz der Diözese, aber wir gehören auch dazu.
Und auch im jungen Münchner Dom kann man Spuren der Bistumsgeschichte entdecken. Aus diesem Grund hat Archivar Dr. Roland Götz eine neue Führungslinie erarbeitet, bei der kann man durch die Jahrhunderte wandern.
Wir haben dann sehr schnell gesehen, dass es mit Kunstwerken verschiedener Epoche sogar sehr gut geht und dass wir bis zu unserem Bistumspatron Corbinian zurückgehen können. Natürlich nicht mit einem Objekt aus dem frühen Mittelalter, aber mit einem sehr schönen Glasfenster von 1960, wo Corbinian zusammen mit anderen Heiligen des Erzbistums dargestellt ist.
Und von diesen Anfängen geht es bis in die neuere Zeit, wie der Archivar bei einem Proberundgang darstellt.
Über dem Kaisergrab ein Glasfenster von 1964, das an den Eucharistischen Weltkongress 4 Jahre zuvor erinnert und ganz markant in der Mitte des Bildes durch die gelbe Farbe herausgehoben, das Zeltdach, das man über der Altarinsel auf der Theresienwiese aufgebaut hat und das symbolisch steht für das zeitweilige Stationmachen der Weltkirche hier in München.
Ein wichtiges Fenster, auch für Domkapitular Klaus-Peter Franzl. Denn Kirchengeschichte steht nie für sich allein.
Deutschland hat zum ersten Mal die Weltbevölkerung eingeladen nach München, in die Hauptstadt der Bewegung. Es war Frage, wie beherberge ich die Gäste, wie bewerkstellige ich die Infrastruktur. Das Tourismusamt in München wurde gegründet. Und der damalige Oberbürgermeister Vogel hat gesagt, der Eucharistische Weltkongress ist sozusagen die Generalprobe für Olympia 72 dann gewesen. Also hier verzahnt sich Stadtgeschichte, Landesgeschichte mit Diözesangeschichte und das finde ich einfach spannend.
Aber der neue Domrundgang ist nur ein Teil der Feierlichkeiten des Bistumsjubiläums im Münchner Dom. Natürlich gibt es auch Gottesdienste, ganz viel Musik und der Dom wird im Laufe des Jahres sogar ein kleines Stück Corbinian bekommen.
Die Reliquie, die sterblichen Überreste des heiligen Corbinians, die wir haben, sind in Freising im Dom. Und es wird einen kleinen Teil dieser Überreste geben in einem Reliquar, das ungefähr 10 cm groß ist und 8 cm hoch, gemacht von Faller-Reliquar. In diesem Reliquar wird ein kleiner Teil der Reliquie des heiligen Corbinians in den Dom kommen.
Und damit geht die Bistumsgeschichte weiter. Denn das ist Domkapitular Franzl wichtig. Geschichte bleibt nie stehen.
Jede Generation muss irgendwie den Glauben, muss Kirche weiterentwickeln. Wir können nicht bei dem stehen bleiben, was man seit dem 19. Jahrhundert jetzt glaubt, das sei Kirche. Nein, wir müssen Kirche weiterentwickeln in die Zeit, in die Gesellschaft hinein, in der wir leben. Wenn wir damit ein bisschen einen Beitrag leisten können, um zu zeigen, dass Kirche in den 1300 Jahren sich hier entwickelt hat, dass es nichts Statisches ist, sondern was Lebendiges ist, dann hat das Jubiläum, glaube ich, seinen Sinn erreicht.
Bistumsgeschichte erleben. Das kann man mit dem neuen Rundgang sofort. Aus dem Münchner Dom, Steffi Schmidt für das MKR.
Und wir werden Sie natürlich auch im MKR hier auf dem Laufenden halten. Alle Infos zu den Aktionen und Feierlichkeiten zu 1300 Jahren Corbinian immer hier bei uns. Es ist Montag, Sie hören das MKR. Hallo. Bei dem einen oder anderen schlägt das Schmuddelwetter der vergangenen Tage ja auch auf die Stimmung. Und in den Momenten ist es hilfreich, das finde ich zumindest, sich an schöne Dinge zu erinnern. Mein Kollege Ivo Makota hat uns sein Highlight der Woche erzählt. Und vielleicht regt es Sie ja auch an, über Ihr eigenes Highlight nachzudenken. Das macht dann auch gleich gute Laune.
Das Highlight der Woche.
Servus und hallo, ich bin Ivo Makota, Redakteur, Moderator und Musikmacher hier beim MKR. Mein Highlight der Woche ist bzw. war die 72-Stunden-Aktion des BDKJ und seiner Jugendverbände am vergangenen Wochenende. Unter dem Motto »Uns schickt der Himmel« zeigten bundesweit rund 80.000 junge Menschen, wie wichtig soziales Miteinander ist und was man gemeinsam alles erreichen kann. Egal ob bei Aktionen für Gesellschaft und Gemeinwohl, bei politischen oder ökologischen Projekten, verschiedensten Workshops, Begegnungen, Spielenachmittagen oder einfach nur dem gemeinsamen Singen im Altersheim. Die 72-Stunden-Aktion des BDKJ ist eine großartige Sache und wird auch dieses Mal, da bin ich mir ganz sicher, wieder dafür sorgen, dass viele der Projekte nachhaltig wirken und junge Menschen dazu ermutigt, sich weiterhin für Solidarität, Gerechtigkeit und Nachhaltigkeit in der Gesellschaft stark zu machen. Daher an dieser Stelle ein herzliches Dankeschön an den Bund der Deutschen Katholischen Jugend und an alle Beteiligten. Ihr alle seid unser Highlight der Woche. Und wir sagen an dieser Stelle euch allen Danke fürs Engagement und danke fürs Mitmachen. Ihr seid super.
Vielen
Vielen Dank, dass Sie sich unseren Podcast MKR, das Magazin des Münchner Kirchenradios, angehört haben. Wir freuen uns, wenn Sie unseren Podcast abonnieren und in der Podcast-App Ihrer Wahl bewerten. Am liebsten natürlich mit 5 Sternen. Wir haben auch noch viele andere schöne Podcasts. Diese finden Sie unter münchnerkirchenradio.de und überall, wo es Podcasts gibt. MKR, wir machen Ihren Podcast.
MKR, mehr Tiefgang für den Süden.